Fehling und Caroline Kröger sind Gründerinnen von Being Female. Das Unternehmen befindet sich gerade in der Gründungsphase und widmet sich dem Thema Female Health und speziell der weiblichen Sexualität. Maya war auf dem Weg, Kinderärztin zu werden, hat aber schnell gemerkt, dass ihr der klinische Weg nicht nah genug am Patienten ist. Durch ein Projekt für werdende Mütter ist sie in den Bereich Female Health und zur digitalen Gesundheit gekommen. Caroline ist BWLerin mit Konzernhistorie und Expertin für digitale Transformation. Das Potenzial von Digitalisierung in der Gesundheitsbranche hat sie fasziniert, ebenso wie die Erkenntnis, wie wenig Frauen und ihre Gesundheit in der Medizin mitgedacht und involviert werden. Im Podcast berichten die beiden, wie der Markt für Female Health heute aussieht, wie viel Potenzial sich hier verbirgt, warum das Thema weibliche Sexualität auch in unserer aufgeklärten Gesellschaft noch immer stigmatisiert wird und wie digitale Angebote hier einen besseren Zugang liefern können. Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Insight Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter insight.handelsblatt.com oder unter visionäre-gesundheit.de, visionäre mit AE.
Ja, guten Morgen, liebe Maya, guten Morgen, liebe Caroline. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam einen Podcast aufnehmen können zu einem Thema, was ich schon total lange auf meiner Liste habe, Female Health. Und ja, ihr beide, Dr. Maya Fehling, Ärztin, und Caroline Kröger, quasi Businessfrau und Digitalisierungsexpertin, ihr beide seid zwei, jetzt hätte ich fast gesagt, schillernde Persönlichkeiten. ihr habt euch kennengelernt bei Data for Life und seid jetzt gerade in einer Gründungsphase zusammen und euch interessiert das Thema, ja, Female Health. Interessiert ist wahrscheinlich zu kurz gegriffen, da kommen wir aber gleich drauf. Ihr seid richtig passionate, dieses Thema wirklich nach vorne zu schieben. Und deswegen freue ich mich total, dass wir heute sprechen können über dieses spannende Thema und auch, was Digitalisierung dafür bedeutet. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Wir freuen uns natürlich auch. Total riesig.
Ja, ganz klasse. Guten Morgen, Inga.
Ja, genau. Und ihr sitzt zusammen vor einem Mikrofon. Genau. Das ist jetzt, glaube ich, auch für mich fast eine Premiere. Nee, ich hatte schon mal einen Podcast mit zwei weiblichen Chefärztinnen. Da ging es auch um Medizin und Frauen. Aber jetzt erstmal zu euch beiden. Vielleicht fangen wir mit dir mal an, Maya. Was ist dein Hintergrund und was hat dich zum Thema Female Health gebracht?
Du hast ja schon gesagt, ich bin Ärztin, hatte in München studiert, war dann eigentlich auf dem Weg zur Kinderärztin und habe dann trotzdem in der Klinik vor allem gemerkt, dass für mich das nicht nah genug tatsächlich am Patienten ist oder nicht genug patientenzentrierte Medizin ist. Hatte so ein bisschen auch den Glauben an die Medizin fast verloren, habe mich dann aber entschieden, weil das so in unserer Familie auch schon gängig war. Ich habe meine ersten zwei Lebensjahre in Tansania verbracht. Deswegen bin ich dann in die humanitäre Medizin erstmal gewechselt, mit Ärzte ohne Grenzen zusammengearbeitet, dann ein Global Health Fellowship mit dem Massachusetts General Hospital in Boston gemacht und war in dem Rahmen auch Director eines Programmes im Südsudan. Da ging es um traditionelle Hebammen und wie diese helfen können, wirklich gebärenden Müttern zu helfen, sowohl dass die Mütter eine höhere Überlebensrate als auch die Säuglinge eine höhere Überlebensrate haben. Das war zu der Zeit damals das Land mit der höchsten Müttersterblichkeit. Mhm. Das hat mich so fasziniert, dass ich wirklich auch in dieser Frauengesundheitsschiene geblieben bin, habe aber schon währenddessen gemerkt, dass mir teilweise auch die lokalen Ärzte und Ärztinnen da digital ihre Tools gezeigt haben. Und ich war so hin und weg, dass mir klar war, dass digitale Gesundheit da gerade in Ländern, wo vielleicht das Gesundheitssystem nicht so etabliert ist, dass da die digitale Gesundheit eben einen großen Mehrwert bringen kann.
Das Interessante ist ja an der Stelle, dass dieser Fokus auch auf Frauengesundheit, der hat sich ja dann bei dir so ein bisschen fortgesetzt und dazu kommen wir dann gleich auch noch. Was ich extrem spannend finde, weil die Medizin, also warum widmen wir dem überhaupt einen Podcast? Die Medizin von heute ist eigentlich Männermedizin, die basiert auf männlichen Probanden, auf männlichen Daten, auf einer männlichen Perspektive. Das ist ja bekannt, dass bis vor kurzem ja medizinische Forschung ausschließlich an männlichen Probanden zum Beispiel wirklich stattgefunden hat, außer es ging explizit um Frauengesundheitsthemen wie Brustkrebs oder vielleicht Reproduktion.
Ja, das Witzige ist, selbst da gibt es Studien, die
an Männern.
Brustkrebstherapie und die nur Männer eingeschlossen haben. Also es gibt wirklich horrende Beispiele von dieser Ungleichheit. Das ist wirklich sehr spannend. Ja.
Und deswegen ist es so ein wichtiges Thema. Und ich finde es natürlich super interessant, dass du jetzt auf dem afrikanischen Kontinent warst und da dann den Bedarf für Digitalisierung gesehen hast und auch eben gesehen hast, was das machen kann. Und dann hast du ja Caroline kennengelernt, Caroline Kröger. Ihr wart, glaube ich, jetzt zusammen bei Data for Life tätig. Und Caroline, ich finde es ganz interessant, wir haben uns ja jetzt erst kennengelernt, wir sind uns noch nie begegnet, obwohl wir ja einige gemeinsame Stationen hatten. Also ich war auch mal Geschäftsführerin von einem Unternehmen, wo Bertelsmann der Gesellschafter war. Mhm. Du warst im Mediengeschäft und warst dann bei Adventure, bei einem Company Builder. Und bist sozusagen von der Business-Seite eher auf das Digitalisierungs- und Female-Health-Thema vorgestoßen, richtig?
Genau, richtig. Ja, ich habe ganz klassisch BWL studiert und bin dann auch erstmal 10 Jahre in Konzernen, primär bei Bertelsmann tatsächlich und anderen Medienkonzernen Zeit verbracht und bin dort dann tatsächlich recht früh auch mit dem Thema Digitalisierung konfrontiert worden, da ich in der Musikindustrie in den USA tätig war und die ja wirklich ganz früh durch die Digitalisierung getroffen wurde und umdenken musste. Und das fand ich wahnsinnig spannend und habe dann, nachdem ich 10 Jahre in Konzernen war, dann zurück aus den USA nach Berlin kam, dann eben bei Adventure, wie du sagtest, angefangen zu arbeiten und habe dort tatsächlich die andere Seite kennengelernt, also eher die Startup-Welt, viel Startups für Konzerne oder große Mittelständler aufgebaut und quasi das Thema Digitalisierung, digitale Transformation in Strukturen reingebracht, in denen ich davor selber gearbeitet habe und wo ich selber gemerkt habe, wie ineffizient an Innovationen zum Teil herangegangen wird in Konzernen, wo alles überanalysiert wird, anstatt einfach mal zu testen, einfach mal den potenziellen Nutzer oder Nutzerin zu fragen, was denn Probleme und Bedürfnisse sind, anstatt immer von sich selber auszugehen.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was mich die letzten 10 Jahre dann stark geprägt hat. Und in dieser Zeit kamen natürlich viele Industrien über meinen Weg, unter anderem auch die Gesundheitsbranche. Und die fand ich einfach wahnsinnig spannend, weil eben dort noch so viel im Argen liegt, noch so viel wenig Patienten oder Nutzer, Nutzerinnen fokussiert ist, dass da eigentlich die Digitalisierung noch mehr machen kann. Und ja, und deshalb bin ich hier irgendwie hängen geblieben, ja, in diesem Bereich Gesundheit und dann natürlich als Frau, Frauengesundheit, wenn man einmal davon hört, dieses Gender-Based Medicine, wo habe ich erst vor ein paar Jahren überhaupt davon gehört, mir war das überhaupt nicht bewusst, wie extrem das ist, wie wenig Frauen mitgedacht oder mit involviert werden in der Medizin, in der Forschung. Und das war für mich so der Eye-Opener, um zu sagen, nee, also ich muss hier unbedingt weiter drin bleiben, tätig werden.
Das finde ich jetzt gerade super spannend. Wir reden ja jetzt seit einigen Jahren über Female Health. Also ich glaube, ja, so vor ungefähr 10 Jahren, als ich im Bereich Digital Health angefangen habe, tätig zu sein, da war das noch fast überhaupt gar kein Thema. Mhm. Da hat man auch häufig gehört von jungen Gründerinnen, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt haben, dass Investoren sagen, das ist irgendwie kein großer Markt. Das hat sich total verändert, weil da natürlich extrem viel Geld drin sitzt, weil Frauen eine große Konsumentengruppe oder Konsumentinnengruppe sind und weil das, glaube ich, eine starke Triebsfeder ist, einfach neue Märkte zu erschließen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und deswegen kommt dieses Thema jetzt nicht, weil auf einmal alle so Gutmenschen geworden sind, ja, und sich sagen, okay, wir müssen jetzt was für Frauen machen, sondern es ist einfach total klar, dass man damit eben Geld verdienen kann. Und deswegen gibt es jetzt total viele Female Health-Lösungen und das Thema rückt in den Fokus. Wo seht ihr denn da so einen großen Wo seht ihr einen großen Bedarf und wo seht ihr gerade so inhaltlich die Lücke, wo ihr jetzt sagt, auch als Unternehmerin mit einem Digital Health-Hintergrund, das ist jetzt ein spannendes Feld für euch?
Du hast es ja schon angedeutet, wo unsere Reise, unsere gemeinsame Reise, also die von Caroline und mir, noch hingeht. Aber vielleicht zuvor, wo ich diese strukturellen auch Probleme sehe, ist natürlich in der Forschung. Also tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, dass das noch immer mehr an Männern geforscht wird. Also der Forschungsbereich ist sicher eins, weil das die Basis für die Leitlinien und die Guidelines eben für Krankheiten bedeutet. Und das heißt, wir tragen nun mal das XX-Chromosom in jeder unserer Zellen. Und deswegen betrifft es nicht nur die schöne Bikini-Medizin, das, was unter Frauenmedizin häufig noch eigentlich gemacht wird, also nämlich die äußeren Geschlechtsmerkmale, das, was man sieht, ne, Brustkrebs, Reproduktionsmedizin, das alles darum dreht, sondern tatsächlich alle Krankheiten. Also auf der Krankheitsebene ist eben der nächste große Gap neben der Forschung, dass die, sei es jetzt kardiovaskulär, gibt es ja im Bereich Gender Medicine schon einige Beweise, dass Blutdruck sich sehr viel anders darstellt bei Frauen als bei Männern und dadurch halt natürlich auch auf der Pathologie, auf der Krankheitsebene einen großen Unterschied ausmacht. Und noch, ich glaube, noch ein viel größerer Gap gibt es dann, oder wenn man soweit mal ist, dass es zyklusspezifisch auch einhergeht, denn unser Körper reagiert, also Hormone bestimmen einfach so viel von der Physiologie und auch von der Pathophysiologie, dass im Schwanken der Hormone im Zyklus da auch vielleicht unterschiedliche Guidelines entstehen müssten. Ja. Das ist jetzt natürlich sehr spezifisch, ne? Aber da finde ich, sehe ich auch einen großen Unterschied, gar nicht erst jetzt zu sprechen von, wir sprechen jetzt schön von Frauen und Männern, aber das bricht sich ja auch alles gerade auf. Und was Transgender, non-binäre Menschen anbelangt, da ist noch ein viel, viel größerer Bedarf. Also die Gaps sind mannigfaltig, glaube ich, und damit natürlich auch die Opportunities.
Das ist natürlich spannend, weil ihr beide euch ja bei Data for Life, also dem Hasso-Plattner-Startup, wo es quasi um Digitalisierung im größeren Sinne geht, also eigentlich um Patientendaten und Patientinnendaten. Und das ist ja eine Hoffnung, dass sogenannte Real-World Evidence, also auf Daten aus dem echten Leben basierende Forschungsprojekte hier auch helfen können.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass da auch da ist es natürlich wichtig, dass man das, wie das schöne Wort, unbiased angeht. Also dass man eben dann auch versucht, in die Nischen zu gehen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind zu erreichen. Also es ist eben keine Nische eigentlich Frauenmedizin oder beziehungsweise Medizin rund um Frauen. Aber gerade im Forschungsbereich ist es doch schwierig, dann da die digitale Komponente auch im Bereich Frauenforscherinnen auch reinzubringen. Also das ist gar nicht so leicht.
Ihr habt jetzt quasi angefangen, dieses Thema so ein bisschen in den Blick zu nehmen. Jetzt ist es so, dass wir im Vorgespräch schon ja darüber gesprochen haben, du hast es jetzt Bikini-Medizin genannt, also Frauengesundheit ist häufig Reproduktionsmedizin oder dann eben sehr klassische Frauenerkrankungen und du hast auch eine Ausbildung gemacht zur Sexualtherapeutin und weibliche Sexualität ja auch als Teil der Gesundheit quasi betrachtet und das ist jetzt auch das Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Warum ist das aus eurer Sicht so interessant, also weibliche Sexualität im Kontext Frauengesundheit dann digital abzubilden?
Sexualität, weibliche Sexualität ist eigentlich interessanterweise ähnlich wie viele Themen im Bereich Frauengesundheit, also auch mentale Gesundheit oder andere Themen, die Frauen haben, in der Gesellschaft immer noch tabuisiert, stigmatisiert. Frauen reden nicht gerne darüber und dadurch suchen sie sich weniger häufig dann auch Hilfe in den Bereichen, ne? Oder zu spät Hilfe in den Bereichen. Und das sieht man eigentlich, finde ich, ganz schön auch bei, gerade im Bereich, wenn man sagt, mentale Gesundheit, da entstehen ja auch einige Start-ups, um eben, naja, diese Scheu der Frauen, ich muss zu jemandem hingehen, ich muss das überhaupt zugeben, dass ich hier ein Thema habe. Das hat man ja nicht, wenn ich jetzt eine App oder eine Webseite aufrufe, da bin ich anonym, da kann ich mich langsam rantasten, da bin ich noch nicht abgestempelt als jemand, der unnormal, krank oder was auch immer ist, sondern ich beschäftige mich einfach mal damit. Also es ist ein viel niedrigschwelligerer Zugang, den man durch die Digitalisierung schaffen kann. Und das ist eigentlich das Schöne, auch im Bereich jetzt weibliche Sexualität. Und auch da sehen wir, dass einfach wahnsinnig viele Tabus noch bestehen. Ne? Es ist zwar eine super sexualisierte Gesellschaft, in der wir leben. Überall sieht man in der Werbung, in Medien, Pornos und so weiter sind omnipräsent inzwischen. Und man müsste meinen, wir sind viel besser aufgeklärt als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Aber eigentlich ist der Gegenteil der Fall. Ja, man denkt, man weiß alles, aber man beschäftigt sich immer oder Frau beschäftigt sich immer weniger mit sich selber und wirklich der eigenen Sexualität.
Ja, gerade auch im Bereich Gesundheit. Warum, könnt ihr auch fragen, ja, warum mache ich das so als Ärztin? Du kommst doch aus dem Bereich. Aber ich habe mich, wie wahrscheinlich viele Frauen und viele Menschen, viel und gerne mit Sex beschäftigt. Aber mir ist aufgefallen, dass in der Medizin wir so viele Aspekte der Sexualität völlig ignorieren und sogar falsch gelernt bekommen. Also gerade die Darstellung der Klitoris, das habe ich aus keinem meiner Anatomiebücher gelernt, sondern wirklich Jahre später erst entdecken müssen. Und das ist jetzt nur ein kleiner Teil, dieses Ganze, wie wir denn aussehen. Und wie Caroline sagt, ist das alles noch sehr, sehr stigmatisiert. Und auch in der Medizin wird das eben nicht als Teil der Gesundheit unbedingt gesehen, sexuelle Gesundheit. Es ist sehr Teil von Funktionsstörungen, wie sie auch in der Medizin so schön genannt werden. Und weniger auch so dieses Mental Health, Wellbeing. Und da wollen wir, also ich glaube, dieses Gesundheit und Wohlfühlen im eigenen Körper und das mit der Sexualität und eben auch Gesundheit in Verbindung zu bringen, das ist so ein bisschen das Ziel, da auch das aufzubrechen, dass man das nicht so getrennt sieht, sondern das ist Teil deiner Gesundheit und es ist völlig okay und normal, darüber zu reden. Und die Probleme, die das sind, die kann im Moment, glaube ich, der Gynäkologe, dann kann das gar nicht, oder die Gynäkologin kann das nicht leisten, das anzugehen. Und wie können wir da irgendwie vielleicht einen Zugang schaffen, aber auch mit guter Information, die sowohl wissenschaftlich basiert, aber eben auch, weil die Wissenschaft, darüber haben wir auch gesprochen, nicht immer repräsentativ ist, auch durch echte Geschichten, das heißt wirklich über eigene Erfahrungen gehen, das, was wirklich irgendwie vielleicht Schmerz oder gut tut, etc. Wie können wir da einen guten Zugang und natürlich Mehrwert schaffen?
Ja, und ich finde das total spannend, weil ich habe irgendwann vor Jahren, das ist also wirklich schon Jahre her, habe ich mal Hans von Clou, also einen der Gründer von Clou, das ist eine Zyklus-Tracking-App, das war somit die erste und ist auch, glaube ich, mit eine der größten oder sogar die größte. Und die haben sehr schnell internationalisiert. Und haben dann berichtet, dass sie viele Kunden, Nutzerinnen haben, zum Beispiel in Süd- und Mittelamerika, wo Zugang zu Verhütungsmitteln und sexueller Aufklärung total schwierig ist. Mhm. Die sagen, ja, ihr habt irgendwie mein Leben verändert, weil ich endlich irgendwie eine Sexualität entwickeln kann, ohne Angst zu haben, schwanger zu werden, was jetzt in vielen dieser Länder, gibt's einfach keine Verhütungsmöglichkeiten und es gibt sogar einige Länder, da sind Fehlgeburten strafbar und solche Geschichten. Also wirklich etwas, was Frauen und ihre Sexualität komplett tabuisiert und auch kriminalisiert zum Teil. Und das sind ja schon Themen, die lassen sich über digitale Lösungen viel leichter abbilden, als wenn man sich jetzt vorstellt. Und das finde ich auch so interessant. Man hat Gynäkologen, die in diesem Mindset ja aufgewachsen sind, wo es extrem schwierig ist, jetzt über eine Ärzteschaft meinetwegen oder Ärztinnenschaft irgendwie an die Patientinnen dann heranzutreten. Und das ist ja viel einfacher, Caroline, ich meine, du kommst ja aus dem Direct-to-Consumer-Geschäft, über einen digitalen Kanal dann zu machen, wo man auch wirklich die Kundinnen dann quasi in ihrer Sprache auch eben direkt ansprechen kann.
Genau, man kann halt viel direkter auf die, genau, also mit der Sprache natürlich, wie man spricht man sie an, wie macht man es so, dass es auch verständlich ist, trotzdem nicht von oben herab, was ja häufig schon in der Medizin, also ich zumindest als Patientin auf sozusagen auf der anderen Seite des Tisches empfinde, das schon immer noch eher die weißen Kittel, die alles besser wissen und einen auch nicht ganz ernst nehmen. Da kann man natürlich als digitales Start-up ganz anders kommunizieren, auf Augenhöhe, wirklich miteinander sprechen und gemeinsam Erfahrungen teilen und nicht belehrend wirken. Und also was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich, dass allein Wissen Lust schon macht oder mehr Lust macht, ja, einfach mehr darüber zu wissen, was alles und das alles normal ist. Also seit ich mich intensiver mit dem Thema weibliche Sexualität beschäftige, habe ich tatsächlich auch viel mehr Lust, also sexuelle Lust. Und das finde ich total spannend, weil man das ja in vielen Bereichen sagt, dass je besser man etwas versteht oder kann, desto mehr Spaß macht es einem. Und das ist vielleicht nicht erstaunlicherweise, aber für mich war es erstaunlicherweise auch im Bereich Sexualität so, ja, dass es einfach was ganz anderes ist, wenn man sich dort intensiver mit beschäftigt.
Ja, das ist natürlich echt spannend, weil dieser Markt Sexualität in der Medizin ja auch ein riesig großer Markt ist. Ne? Denken wir mal irgendwie an Pfizer und Viagra, was ja irgendwie ein echter Kassenschlager ist. Wie betrachtet ihr das? Also ihr habt ja sicherlich den Markt gescreent, wenn ihr sagt, ihr macht jetzt ein Female Health Angebot, was sich auf weibliche Sexualität fokussiert. Was gibt es da schon international? Und ist da auch so ein großes Gap, also zwischen dem, was für Männer und zwischen dem, was für Frauen angeboten wird?
Also im Bereich Sexualität, was man vielfach schon hat, geht eher in die Richtung erotische Geschichten oder überhaupt in die Richtung Erotik, Pleasure, sei es als Paar mit dann auch Sextoys und solchen Dingen, Pornos und so weiter. Also eher in die, sagen wir mal, in die Unterhaltungsrichtung, da gibt es schon einiges und kommt auch immer noch mehr, jetzt auch wirklich frauenspezifische Angebote, die wirklich sehr schön sind. Im Bereich sozusagen, das zwar immer noch im Wellbeing und Lifestyle-Bereich angesiedelt zu haben, aber trotzdem eher einen, sagen wir mal, einen Coaching-Ansatz und auch einen wissenschaftlich basierten medizinischen Ansatz mit dabei zu haben, gibt es ein paar wenige Startups, nichts, was wir in Deutschland bisher gesehen haben, sondern eher in den USA oder europäische Startups, die sich aber auch auf den US-Markt konzentrieren, die auch dann immer eine Mischung aus Wissen, Coaching, so ein ganz bisschen Ansatz mit drin haben, aber immer auch noch diese erotischen Geschichten quasi mit in ihrem Angebot jetzt drin haben. Also da gibt es ein paar wenige, das kommt so langsam. Mhm. Im Bereich jetzt für Männer tatsächlich habe ich zumindest nichts gesehen, was jetzt so diesen Ansatz Wissen, Coaching und so weiter hat, sondern tatsächlich eher dann im Bereich jetzt Sextoys oder Lust, Pleasure, Erotik und so weiter. Aber jetzt eher in diesem Coaching-Ansatz habe ich nichts gesehen. Und tatsächlich kommen auch immer mal wieder Männer auf uns zu und sagen, finden wir ja super, dass ihr das für Frauen macht. Wir folgen euch da auch gerne und hören zu, weil dann sind wir bessere Liebhaber. Ja. Aber sowas müsste es auch für Männer geben, weil auch bei uns Männern gibt es ganz viele Stereotype und Glaubenssätze, die uns in unserer Sexualität hindern. Und da haben wir dann gesagt, okay, das kann gut sein, das glauben wir euch auch, aber da sind wir nicht die Richtigen, ja, weil wir wollen ja gerne aus Erfahrung sprechen und das müsste wahrscheinlich sich dann ein Mann daran wagen, an dieses Thema.
Und das Thema ist ja, ihr habt ja vor, also ihr seid ja quasi an der Grenze von, ich würde sagen, Health und Wellbeing. Mhm. Ihr macht ja kein Medical Product. Mhm. Das heißt, das, was ihr vorhabt, ist ja auch wirklich direkt Vertrieb an Consumer, also das heißt, ihr werdet oder habt jetzt das Glück, sozusagen außerhalb des Gesundheitssystems stattzufinden.
Ja.
Aber habt den Anspruch, das natürlich medizinisch evidenzbasiert zu machen.
Genau. Genau. Also ich glaube auch, dass das von Vorteil ist, weil es nochmal den auch so ein bisschen gewisse Stigmata rausnimmt, gerade wenn man ein bisschen auch den Angle von Wellbeing, ne, dazu gehört auch Yoga und Meditation und das hat auch sehr mit dem eigenen Körperbild, mit der Körperwahrnehmung zu tun. Also auf der Ebene, glaube ich, ist es eigentlich ein schöner Zugang. Und dennoch mit evidenzbasierter Content zu arbeiten, gibt dann natürlich dann die Möglichkeit, den Frauen auch da weiterzugehen und das zu kommunizieren auf mehreren Ebenen. Also man muss Frauen auf verschiedenen Ebenen abholen, weil manche sich auch da eher vielleicht mit dem Körper ihre Probleme haben und das gar nicht mal so als medizinisches Problem sehen, sondern eher irgendwie mental und das bin halt ich oder ist mein Problem. Und dann gibt es aber andere, die das ganz klar, wo das wirklich Konsequenzen hat auf die Gesundheit. Denn das darf man nicht unterschätzen, dass das Sexualleben hat einen großen Einfluss auf die nicht nur mentale Gesundheit, sondern auch die körperliche Gesundheit eines Menschen. Und von daher diese beiden Schienen abzudecken, glaube ich, das hilft, diese Hürde auch zu überwinden, dass das jetzt irgendwie, das sollte doch eigentlich hinter verschlossenen Türen stattfinden, darüber spricht man nicht und das kann man ja auch totreden, dann wird es nicht so, dann ist es nicht mehr so romantisch. Oder eben, ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt, ist was mit mir falsch, ich bin krank. Und da irgendwie rauszugehen und einfach offen darüber zu reden und auch über die Wissenschaft, ich glaube, das nimmt eine große Hürde. Und erst dann kann man ja damit dann auch arbeiten und sich öffnen und vielleicht mal andere Wege gehen.
Ja, und das ist ja auch das Spannende, weil ihr da ja eigentlich ein komplett neues Themenfeld aufmacht, was jetzt so in der Medizin, wenn man jetzt vielleicht Gynäkologen und Gynäkologinnen fragt, dann haben die hier und da mal Berührungspunkte mit so einem Thema, aber wahrscheinlich auch eher selten, weil vielleicht einfach auch die Zeit gar nicht da ist und auch die Offenheit vielleicht nicht, dieses Thema anzusprechen. Das heißt, ihr macht im Bereich Frauengesundheit wirklich damit ein Feld auf, was so noch überhaupt von niemandem angesprochen wird. Und ich will noch mal fragen, weil ihr hattet jetzt vorhin gesagt, es gibt europäische Startups und amerikanische Startups, die so ein bisschen schon in dem Bereich Coaching und so unterwegs sind. Was kann man sich da angucken? Also was ist so mit vielleicht ein Vorbild für euch?
Also als Vorbild bezeichnen wir, sie sind anders als das, was wir machen. Aber als Vorbild sehen wir von der Art und Weise, wie sie es machen und was sie machen, OMGS. Aus den USA, eine Webseite, keine App, die ganz wunderschön basierend auch tatsächlich immer auf Studien mit vielen Frauen, die sie gemacht haben, zeigen, wie quasi Frauen sich stimulieren können, um sexuelle Erregung zu verspüren. Und die haben wirklich auch Worte erstmals dafür gemeinsam mit diesen Studienteilnehmerinnen gefunden, wie man das beschreiben kann. Und das ist ganz, ganz schön und offen und ehrlich und komplett ohne Scham und auch nicht erotisch gemacht, sondern einfach nur ehrlich und offen. Und das gefällt uns unglaublich daran, auch natürlich der wissenschaftliche Ansatz. Ansonsten, was wir sonst gesehen haben, ist M-Joy, also wie Enjoy, nur mit einem M, also aus Emotions und Enjoying wahrscheinlich kombiniert. Sitzen in Barcelona, machen das aber englischsprachig. Die haben tatsächlich solche verschiedenen Reisen, Themen quasi, durch die sie auditiv führen, ganz viel, aber auch eben erotische Geschichten mit dabei, um diesen Pleasure-Aspekt mit drin zu haben. Und dann aus UK Furley, die auch quasi diese Kombination aus Programmen und Wissensvermittlung und eben viel auch erotischen Geschichten.
Und die gehen auch tatsächlich in die Traumatherapie oder mit traumatherapeutischen Ansätzen da rein, was auch toll ist. Also da geht es schon auch noch mehr um mentale Gesundheit, was Furley da machen möchte. Das ist wirklich gut.
Was uns tatsächlich bei allen fehlt, die wir uns jetzt angeschaut haben, ist dieses an die Hand nehmen. Also wirklich das, was man eigentlich im analogen Coaching ja bekommt, dass man wirklich mit verschiedensten Methoden an die Hand genommen wird, um selber sich besser zu verstehen und zu erkunden, sei es im Business-Coaching oder im Personal-Training im Sport oder auch sonst jetzt im sexualtherapeutischen Coaching oder in der Sexualtherapie. Das, was eben analog passiert, das passiert bei all diesen Angeboten, bei diesen Apps jetzt noch nicht. Das ist eher ein Zur-Verfügung-Stellen von ganz, ganz vielen tollen Inhalten. Aber dann wird Frau quasi alleine gelassen, sich da durchzuwursteln. Und das ist so das, was wir gesehen haben jetzt in unseren Nutzerinterviews auch, was dann diese Überforderung wieder darstellt. Dann hat man den Zeitmangel, Frauen sind wahnsinnig beschäftigt, kümmern sich, um die Kinder, um den Job, um die älteren Verwandten und so weiter, haben eh schon so viel auf dem Tisch, kümmern sich viel zu wenig um sich selber. Und wenn man sie dann alleine lässt mit einem riesengroßen Angebot, im Bereich Sexualität, wo jede noch denkt, naja, aber das ist ja natürlich, das muss ja so funktionieren, wieso soll ich mich damit beschäftigen? Das glauben wir, das greift zu kurz. Und deshalb entwickeln wir wirklich ein Programm, wo man an die Hand genommen wird von einem virtuellen Coach oder einer Coachin, die einen dann da schrittweise durchführt.
Was ich vielleicht als ungewöhnliches Beispiel, aber das hast du mir praktisch gezeigt, ist Freeletics, weil es eben so sehr auch übungsbasiert ist. Es nimmt dich wirklich an die Hand. Es ist eine App, die halt dir zu mehr sportlicher Aktivität oder dich motivieren möchte. Und das Interessante ist ja, Sexualität oder Sex hat den größten, also wirklich statistisch auch den größten Einfluss auf das eigene Glücklichsein, also rund um Sexualität. Und wir wissen jetzt, okay, Sport ist gut, gute Ernährung, ne, ausgewogene Ernährung, und da kümmern wir uns drum und spenden da auch, investieren da auch ordentlich Zeit auch, ne, Sport. Aber im Bereich der Sexualität sind wir noch nicht ganz so weit zu sagen, okay, ich dreimal die Woche beschäftige ich mich jetzt eine Stunde lang damit. Und das ist auch etwas, worauf wir natürlich hoffen, dass diese Aufmerksamkeit auch dahin geht, wie wichtig das ist und dass das wirklich eigentlich dazu gehört, wie dein morgendliches Yoga und gesunde Ernährung, gehört auch die Beschäftigung mit der eigenen Sexualität zum gesunden und erfüllten Leben.
Und das ist natürlich total spannend, weil wenn man jetzt sich sozusagen männliche erektile Dysfunktion anguckt, dann ist das ja mit ein mechanischer Vorgang. Da gibt es irgendwie Implantate und Medikamente etc. Und das ist jetzt bei Frauen natürlich aber nicht so ganz einfach.
Ja, das würde ich jetzt sogar in Frage stellen.
Ja, naja, es ist aber kein mechanischer Vorgang.
Nee, genau. Also ich würde es jetzt sogar in Frage stellen, dass mit den genau, dass das bei Männern eben auch so nur so mechanisch ist. Aber die Medizin, wie du ja so vorhin sagtest, ne, Viagra, dafür findet man Lösungen. Es gibt 5-mal mehr Forschung an Erektionsstörungen als an PMS, was wirklich 90% der Frauen betrifft, während es nur 15% der Männer mit Erektionsstörungen gibt. Also das ist ganz genau ganz spannend, auch wieder da, wo Forschungsgelder hingehen. Aber du hast natürlich recht, bei uns, ich glaube, aber wie gesagt, auch bei Männern, ist Sexualität ist nicht nur eine Pumpe und ist nicht nur irgendwie, okay, ich muss jetzt feucht werden, dafür kann ich jetzt auch vielleicht ein Mittel nehmen oder so, sondern da geht es ja viel, das erfüllt dich ja nicht letztendlich oder deine Sexualität.
Das passiert einfach viel mehr im Hirn.
Ja? Genau. Das ist eben interessant, finde ich, weil das jetzt so die Möglichkeit gibt, wirklich nochmal ein ganzes Feld neu anzugehen, was wir, also weil wir sind jetzt quasi in dem Gespräch, haben wir so ein bisschen mit Gendermedizin, mit Frauengesundheit oder Forschung, medizinischer Forschung ja angefangen. Und das Interessante ist ja, dass es eben diese riesige Lücke gibt der weiblichen Perspektive eigentlich in der Medizin. Und der Bereich, wo das am krassesten sichtbar ist, ist eigentlich sowas wie Sexualität oder eben alles das, was sich um weibliche Sexualität ja dreht, weil das ein Bereich ist, der komplett unterrepräsentiert ist. Außer es geht um wirklich Reproduktion, vielleicht mit dem Ziel, ja dann ein Kind zu gebären. Aber das ist eben auch erst in den letzten Jahren so in den Fokus gerückt, seitdem klar ist, dass es dann Markt gibt und dass man damit sehr, sehr viel Geld verdienen kann.
Ja.
Und das ist eigentlich spannend, ja, dass das wirklich ja der Motivator ist, für viele Unternehmen da reinzugehen, für viele, also traditionelle oder etablierte Unternehmen, aber eben natürlich jetzt auch die Chance für ein Startup wie euch, das jetzt komplett neu zu denken. Also es ist eigentlich spannend, ne, wenn man sich so überlegt, wie Innovation entsteht und welche Blindspots wir halt auch haben in der Medizin, wo einfach niemand mal drauf geguckt hat.
Ja.
In der Vergangenheit.
Absolut. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Markt eingehen. Ich finde es ganz interessant, du sagtest ja schon, vor 10 Jahren gab es den eigentlich noch nicht so, diesen digitalen Frauengesundheitsmarkt. Und es passiert unglaublich viel gerade, und es ist ein großer Markt schon. Ich glaube, es waren 20 Milliarden US-Dollar circa in 2019, den dieser Femtech-Markt, ich finde auch schön, dass es dafür seit 2016 zumindest jetzt endlich mal ein Begriff gibt, der auch salonfähig ist. Der wurde, glaube ich, so wie ich es gelesen hatte, auch von der Gründerin, von der Ida Tin von Clou geprägt, damit auch tatsächlich männliche Investoren auch keine Scheu mehr haben, auch vielleicht doch mehr in diesen Bereich rein zu investieren, wenn man ihnen auch einen guten Namen gibt. Und der Markt soll tatsächlich jetzt exponentiell wachsen und es wird vorhergesagt, dass es irgendwie 50 bis 60 Milliarden so in circa 5 Jahren dann sind. Also wirklich wahnsinnig viel Wachstum dort drin und es ist ja auch, wie du auch sagtest, ja keine Nische, es betrifft ja die Hälfte der Bevölkerung. Und trotzdem, was wir sehen und wo ich jetzt auch nochmal mir Studien dazu angeguckt habe, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland, werden die meisten Startups in diesem Bereich, in diesem Frauengesundheits- oder Femtech-Bereich von Frauen gegründet. Das sind 90% in den USA zumindest. Startups, die von Frauen in diesem Bereich gegründet werden. Und die größte Herausforderung für diese Startups, sowohl hier in Deutschland als auch in den USA, ist tatsächlich Investitionen zu bekommen. Weil der Wagniskapitalgebermarkt, ja, die VCs und Business Angels sind eben größtenteils Männer, vor allem die Entscheidungsträger. Das ist so der Boys Club, ja, die verstehen nicht, was das für ein Thema ist, mit dem man da auf sie zukommt. Die sehen das Problem nicht, den Bedarf nicht, und tun sich damit schon recht schwer. Und auf der anderen Seite tun sich Frauen auch schwerer damit, nach Geld zu fragen. Ja, interessanterweise in den USA sind nur 25% der weiblichen Entrepreneure fragen überhaupt nach externem Geld. Ansonsten entwickeln sie ihr Geschäft aus dem Cashflow und sind trotzdem frauengeführte Unternehmen in den USA 2x stärker am Wachsen als von Männern geführte Unternehmen. Also ich finde das wahnsinnig spannend. Mhm. Und die Frauen, die sich trauen, die kriegen dann auch noch weniger Geld von den VCs. Also in Deutschland gibt's gar nicht nur 5% der Frauenteams, die mehr als 1 Million bekommen haben an Investment versus 28% der Männerteams, die über 1 Million bekommen haben. Und ich glaube, es sind nur 1,6% aller Frauenteams, die um ein Investment bitten, die es bekommen, versus fast 20% bei den Männern. Also es gibt da einfach große Unterschiede. Und es ist sicherlich auch so ein bisschen das Thema, dass es halt noch tabu ist, über diese Themen zu reden. Ne? Also ich meine, welcher Mann möchte eben auch dann jetzt über weibliche Sexualität oder Menstruation oder sonst was reden, ja, oder Menopause, ja. Also das ist ja so ein Thema, über das reden kaum Frauen. Wieso sollen sich jetzt Männer damit beschäftigen und dann auch noch dort Geld rein investieren?
Muss gerade sagen, das ist ja so interessant, weil es gibt ja mittlerweile auch wirklich große Fonds, die sagen, wir gucken auf diese Themen und genau. Wir wollen das, was ich mega schlau finde.
Absolut.
Weil warum nicht da reingehen, wo große Erfolgspotenzial ein großer Markt ist, aber wo einfach Leute vor zurückschrecken. Und das finde ich übrigens das Interessante, weil in der Medizin und auch in der Wissenschaft wird ja immer so getan, als sei das alles sehr rational, was wir hier tun. Mhm. Und auch als sei Wissenschaft sehr rational, aber die beruht einfach natürlich, die wissenschaftlichen Fragestellungen, die beruhen immer auf einer Bias. Das ist einfach ganz natürlich, weil wir Menschen sind. Und das ist natürlich spannend. Also das Beste ist ja immer, wenn man Themen aufbricht damit, dass man irgendwo Erfolg hat, dass man Nachfrage generiert und dass man eben zeigt, wie viel Potenzial in einem Themenfeld steckt. Und ja, das finde ich bei euch total spannend. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Mhm. Und die internationalen Beispiele geben euch ja schon mal recht. Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Ich finde auch sehr, sehr spannend, wie die Reise dann vielleicht auch weitergeht in Richtung medizinische Betreuung oder psychologische Betreuung, weil da ist auch ein Riesengap. Also man kann sich noch sehr, sehr viel weitere Felder vorstellen, in die ihr mit eurer Firma dann geht. Vielleicht könnt ihr am Ende noch mal sagen, wie sie heißt. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht.
Genau, Being Female, also Frau sein auf Englisch, ja, genau. Mhm.
Ja, genau, super. So
heißt es noch. Wie die App dann heißen wird, das ist noch geheim.
Das ist noch geheim. Okay, das werden wir dann weiter beobachten. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für dieses Gespräch und für das spannende Thema. Und auf eurer Webseite kann man dann ja weiter verfolgen, was ihr macht und wann es dann richtig losgeht.
Ja, vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Das ist ein ganz wichtiges Thema und wie du ja auch viele wichtige Themen behandelst. Aber ja, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast, Inga.
Ja, danke schön, war super spannend.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.